Bevor es losgeht, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei euch. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung bei PayPal und eure Likes und Kommentare bei Instagram. Eure Interaktion hilft uns dabei, unsere Reichweite zu erhöhen und so neue HörerInnen zu gewinnen. Wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, dann spendet Herzen, teilt unsere Folgen und bewertet uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Und wenn ihr uns finanziell bei unserer Arbeit supporten wollt, dann unterstützt uns gern über PayPal. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Schön, dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön, dich zu sehen. Und sag mal Lynn, du hast gerade gesagt, du hast am Samstag eine Lesung und moderierst dich selber. Was ist denn das für ein Konzept?
Was ist denn da ist los?
Das ist ein bisschen wie diese Podcasts, die es jetzt immer gibt, wo die Leute das einfach nur noch alleine machen, weißt
gibt's
du?
Das?
Das gibt's jetzt. Ist so ein bisschen so ein neuer Trend, dass Leute sich einfach alleine hinsetzen. Also ich frage mich, hat das jetzt was für unsere Zukunft auch zu bedeuten oder ist das? Erzähl mal von diesen neuen.
Nein, es ist so. In meiner Stadt, Heimatstadt, in der ich geboren bin, da gibt es so einen kleinen Kulturort. Es ist auch wirklich eine kleine Stadt. Und das ist ein ganz besonderer Ort, der voll wichtig ist, weil die ein super schönes kulturelles Angebot machen und das auch alles so mehr oder weniger ehrenamtlich stemmen und so weiter und so fort. Ich habe da vor ein paar Jahren schon mal gelesen, aus meinem ersten Buch. Und es war irgendwie klar, wir machen auch eine zweite Runde mit dem zweiten Buch. Und damals gab es auch nur so eine Ankündigung. Und dann habe ich halt den Abend so selber gestaltet, weil da gibt es keine Option, jemandem zu sagen, komm, wir zahlen dir das Ticket nach Ilmenau und dann moderierst du da für Honorar. Und ich kenne jetzt auch ehrlich gesagt niemanden, der das einfach so machen würde und erwarte das ja auch nicht. Und deswegen habe ich dann so gedacht, naja, aber damit es nicht so eindimensional wird, schreibe ich mir vorher Fragen auf, die ich von anderen Lesungen kenne, die ich schon gemacht habe, die mir gestellt wurden. Und dann ziehe ich einfach immer. Und moderiere mich quasi selber. Ich ziehe die Zettel mit den Fragen, lese die vor und dann sage ich, ach, das ist ja eine interessante Frage. Und so wird es ablaufen.
Ja, das klingt nach einer guten Idee, muss ich sagen. Ja. Man muss ja trotzdem, also es ist besser, als halt 2 Stunden einfach nur so runter zu erzählen und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht und ich habe dann noch das. Und
richtig.
So. Ja.
Bisschen Dynamik reinbringen und wer ganz spontan ist, das Ganze ist morgen Abend in Ilmenau.
In Ilmenau.
Man kennt's.
Im Vulkan.
So Lynn, ich habe uns was mitgebracht und zwar eigentlich eine alte Geschichte, die aber irgendwie doch gut in unsere Zeit passt, erstaunlicherweise. Habe ich in der FAZ gefunden, in einer Samstagsausgabe der FAZ aus diesem Monat und da hat der Autor Alexander Schimmelbusch unter der Überschrift Die Welt ist eine Scheibe nochmal über dieses Peter Handke Leugnen von dem Völkermord in Srebrenica darüber geschrieben.
Mhm.
Wie vertraut bist du denn mit der ganzen Thematik? Hast du da irgendwie so ein...
Ja, naja, ich habe das natürlich mitbekommen und ich kenne auch sozusagen Menschen persönlich, die da pro oder contra, sage ich jetzt mal, vereinfacht argumentieren, also Handke in Schutz nehmen oder Handke dafür verurteilen. Das ist mir schon alles geläufig. Aber ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal muss man dann den Tatsachen vielleicht auch einfach ins Auge sehen, oder?
Also das Ding ist, also erstmal sozusagen, lass uns erstmal über dieses Massaker kurz sprechen in Srebrenica. Es war ja so, dass in diesen Auseinandersetzungen, die es da gab und in diesem Krieg, serbische Soldaten eingefallen sind in diesem Kurort Srebrenica und wirklich bestialisch gemordet haben. Ich weiß nicht, wann ihr euch den Podcast anhört, deswegen will ich es nicht zu ausführlich machen,
ja.
Aber es sind Frauen gestorben, es sind Kinder gestorben, es sind Babys gestorben. Und was sie eben auch gemacht haben, sie haben Männer, nämlich alle Bosniaken ab 13 Jahre, die dort vor Ort waren, versammelt, haben die dann mit Bussen in den Wald gefahren und haben sie dort erschossen und dann so Massengräber, also wirklich mit schweren Fahrzeugen, die Leichen wirklich so unter die Erde verscharrt. Ne? Und dieses Massaker wurde dann auch von den Vereinten Nationen später eindeutig als Genozid klassifiziert.
Ja.
Und du erinnerst dich vielleicht noch, bei Gaza und bei anderen, in anderen Fällen jetzt in jüngster Zeit auch, wie schwierig das oft ist mit dem Genozid und wie, ja, wie groß die Debatten dann sind, auch so unter Rechtswissenschaftlern. Ist das jetzt ein Genozid? Darf man das so nennen? Stimmt das? Und so weiter.
Genau, damit auch der Begriff wahrscheinlich nicht sich aufweicht,
genau,
und den Tatsachen,
genau,
gerecht wird. Und aber irgendwann herrschte ja dann in der jüngsten Geschichte zumindest immer relativ Einigkeit, oder?
Genau, und in dem Fall, also wie gesagt, die Vereinten Nationen haben das,
ja,
klassifiziert. Das heißt, das ist auch aus der, sage ich mal, juristischen Perspektive von der Definition des Begriffs und so, da kann man ja halten, was man will, aber sozusagen, ja, es ist einfach ein Genozid faktisch. Der wurde untersucht, es wurden auch die Leichen und so weiter gefunden. Und das Interessante oder was das Gruselige bei Handke ist ja, dass er diesen Genozid über Jahrzehnte hinweg relativiert hat. Und Schimmelbusch beschreibt so ein bisschen Handkes Strategie dabei und paraphrasiert Handke ein bisschen, und das will ich dir mal vorlesen. Sicher, eine Schande sei das gewesen, da in Srebrenica schreckliche Rache der Serben an den muslimischen Soldaten, womit er impliziert, das könne kein Genozid gewesen sein, da ein solcher sich gegen Zivilisten richtet, und noch dazu, dass die Opfer angefangen hätten und damit ebenfalls Täter seien. Denn warum sollte sich sonst jemand an ihnen rächen? Man müsse immer die Vorgeschichte sehen und die Vorgeschichten der Vorgeschichten im vergangenen Jahrhunderten bis hin zu den Osmanen und so weiter, und schon hat Handke sein Ziel erreicht. Keiner weiß mehr, wer angefangen hat, also kann man auch niemandem eine Schuld zuschieben, schon gar nicht den Serben. Und ein bisschen später schreibt er darüber, was sozusagen, welches Weltverständnis Handke so ein bisschen hat. Also wir haben jetzt quasi gehört, wie Handke das Ganze versucht abzumoderieren, indem er es eben so relativiert, indem er sagt, ja, es waren nur Soldaten und das war schlimm, aber die anderen haben auch was gemacht. So dieses typische, es gibt ja jetzt in den letzten Jahren viel diesen Begriff Whataboutism, sozusagen, den gab es damals noch nicht, als Handke damit angefangen hat, aber dieses so, ja, guck mal, da drüben ist auch was Schlimmes, weißt du, so, um davon abzulenken. Und dann geht es aber auch um die Literatur. Und wie gesagt, hier schreibt Alexander Schimmelbusch, das ist ein Autor, der quasi sich mit diesem Thema hier auseinandersetzt. Handkes Botschaft ist, es gibt keine Fakten, es gibt nur Gefühle, es gibt keine historische Wahrheit, sondern nur ein fluides Spektrum aus fiktionalen Alternativen. Und mit jedem Framing ist Handke seiner Zielsetzung näher. Alle störenden Tatsachen wegzusprengen auf dem Weg in das sonore Land, wo nur noch Peter Handkes Geschichten Bestand haben. Und da bezieht er sich eben auch so ein bisschen drauf, dass Handke halt oft auch in seiner Argumentation, also der hat ja extrem viel auch Journalisten angegriffen und dann gesagt, so die können sozusagen nichts, die schreiben nur Scheiße, das ist nicht die Wahrheit, der Wahrheit muss man irgendwie auf andere Weise und das kann nur die Literatur der Wahrheit nahe kommen und sowas. Also und dann quasi so eben diese Geschichten zu schreiben und dann so zu behaupten, dass sich da dann irgendwie so die Wahrheit, aber dort ist auch, sind die Fakten halt schon stark verwässert oder so ganz verloren oder verbogen, ja, ne? Und was ich richtig heftig fand, ne, war die Reaktion von Handke auf die Proteste der Mütter von Srebrenica. Also es gibt eben nach Vorbild, also es gab es ja in Buenos Aires und so in vielen lateinamerikanischen Ländern, wenn es dann so Diktaturen gab und die Kinder verschleppt wurden, haben sich ja so diese Organisation gegründet, die Mütter von, und dann haben die sich immer da versammelt und quasi gesagt, wo sind unsere Kinder, ne?
Ja, genau.
Und das gab es eben auch bei den Müttern von Srebrenica, also die haben nach diesem Massaker sozusagen sich zusammengeschlossen. Und die haben halt verschiedentlich gegen Handke protestiert und machen Aktionen gegen den, immer noch eigentlich, auch beim Nobelpreis. Und er hat als Reaktion auf diese Mütter gesagt, überhaupt diese sogenannten Mütter von Srebrenica, denen glaube ich kein Wort, denen nehme ich die Trauer nicht ab, wäre ich Mutter, ich trauerte alleine. Und das fand ich so, einfach so heftig, dass ich so gedacht habe, also ne, wo man einfach auch nochmal sieht, was für ein Ekel, aber auch so was für ein Selbstverständnis irgendwie, so ein, also auch für so eine, das Ganze auch mit dem Fiktionalen und dass man das in seine eigene Welt zieht und sowas,
ja,
was für einen Gottkomplex letztlich auch, ne, so zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, ich
ja,
beschreibe das.
Und denen auch so komplett die Emotionen abzusprechen, wieder aus einer Ich-Begründung heraus, so ich würde so, also erstmal auch völlig vermessen, dieser Satz, wenn,
genau,
ich Mutter wäre.
Er ist
so,
einfach
okay,
unfassbar vermessen.
Ja.
Ja. Und
wow.
Der Anlass sozusagen, warum erscheint der Artikel jetzt? Ich meine, dieser Völkermord ist einige Jahrzehnte her. Handke hat zum ersten Mal, und das ist einer der Anlässe, warum Schimmelbusch jetzt darüber schreibt, vor 30 Jahren eben darüber geschrieben. Er hat damals einen Beitrag in der SZ veröffentlicht. Da ging es um eine Reise durch Serbien. Das hieß dann Winterliche Reise und später ist das bei Sokamp auch als Buch erschienen. Und letztlich hat er da sozusagen damit angefangen, diesen Völkermord zu relativieren. Er war ja auch bei einem der Anführer der Serben, nämlich Milosevic, auf der Beerdigung und so Redner. Also der war da wirklich irgendwie tief verbunden mit den Serben.
Weißt du, was seine Motivation dahinter ist?
Naja, ich glaube wirklich, er fühlt sich quasi einfach auf der serbischen Seite zugehörig.
Ja.
Also ne, er ist ja selber, lass mich jetzt nicht, er ist aus Österreich, aber irgendwo da auch relativ nah und es gibt auch so familiäre, glaube ich, Verknüpfungen. Und ich glaube, für ihn ist es einfach sozusagen, die Serben waren nicht schuld an sich.
Er ist jetzt zur Ehrenrettung angetreten
genau,
und macht daraus so einen
genau,
Ego-Trip.
Und,
ja, okay.
Und naja, und dann erschien diese Winterliche Reise eben vor 30 Jahren auch als Buch und damit fing diese ganze Debatte sozusagen an. Aber einen anderen Grund, warum Schimmelbusch das sozusagen jetzt aufgreift und zurückguckt und sagt, okay, da möchte ich nochmal drüber schreiben, war, dass sozusagen sein Fazit ist, 2 Jahrzehnte vor dem rechtsblauen Mainstream, also AfD und so, ne, hat Peter Handke einen fundamentalen Antagonismus erspürt, der im Kern darin besteht, den Fakten den Krieg zu erklären und natürlich den Medien, den Journalisten ratten, das ist ein Zitat von Handke, auf medientaugliche Weise. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, so, ne, dass sozusagen eigentlich da schon wirklich schon viel davon drinsteckt, auf so eine sehr literarische Weise. Und es hat mich auch nochmal so ein bisschen erinnert an unsere Diskussion über René Gut, wo wir gesagt haben, wir freuen uns quasi schon oder finden es gut, dass es da bestimmt gute literarische Reaktionen geben wird und Essays und dass die halt ihre Zeit brauchen, aber dass die dann vielleicht nochmal anders das ganze Thema aufbereiten werden und vielleicht nochmal sozusagen auch die Sachen zu Wort kommen oder zu ihrem Recht kommen lassen, die jetzt in so medialen Debatten und in diesen Kämpfen zwischen rechts und links verloren gehen und sowas. Ne? Das kann Literatur.
Ja.
Und der Meinung bin ich auch noch. Aber der Fall Handke zeigt auch, Literatur kann auch komplettes Gegenteil. Literatur kann auch sozusagen Hochkultur sein und gleichzeitig trotzdem den ganzen Dreck, den es sozusagen gibt, politisch gesehen, dass Fakten ignoriert werden, dass Menschen diffamiert werden, dass das Leid von Menschen nicht anerkannt, das kannst du in der schönsten Sprache auch machen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich dieser Ambivalenz auch bewusst zu bleiben, so Literatur, auch schöne Literatur. Und darum geht es dann bei Schimmelbusch auch kurz. Handke hat unfassbar gute Texte geschrieben. Das ist halt, das geht auch sozusagen. Er kann diese Texte schreiben und er kann sogar Texte schreiben, in denen er gut schreibt und gleichzeitig schlimme Sachen sozusagen propagiert. Und manchmal ist es auch nur so, manchmal ist es sehr deutlich wie eine winterliche Reise, manchmal ist es aber auch nur so verdeckt, weißt du, in der Art und Weise, wie eine Landschaft beschrieben wird, wie zum Beispiel die Menschen in dieser Landschaft beschrieben werden und so. So eine, wenn er zum Beispiel die Serben dann in bestimmten Texten als so extrem unschuldig, fast wie so ein Naturvolk, die so innen, weißt du, was ich meine? Das ist auch eine Form von Geschichtsbildung oder Geschichtsklitterung. Und das fand ich einfach nur interessant, dass man diesen Aspekt wirklich auch nicht vergessen darf irgendwie, dass das auch möglich ist und dass es auch Autoren und Autorinnen gibt, die ihre Fähigkeiten, sage ich mal, genau für sowas einsetzen. Und das ist auch ein weites Feld.
Ja, und ich finde es sehr, sehr interessant, dass da diese Parallele aufgemacht wird zu heute, also dass dieses Phänomen der Umschreibung und Anzweiflung von Fakten einfach eine längere Historie hat oder vielleicht lange vorbereitet ist, ne, und immer weiter sich eingearbeitet wurde.
Und nicht nur passiert im Internet, wo die Leute ja so dumm sind und den Fakten nicht mehr folgen, weil sie halt auf Social Media abhängen oder so, sondern auch in der Hochkultur.
Ich meine, genau, wir haben es hier mit einem Literaturnobelpreisträger zu tun.
Genau.
Also das wäre sozusagen nach einem klassischen Kulturverständnis die Spitze von Kultur. Und gleichzeitig frage ich mich gerade so ein bisschen, wie schützt man sich davor? Also was kann man selbst tun, um darauf nicht reinzufallen? Denn ich sag mal so, mit einem gewissen Verständnis von Hinterfragen von dem, was uns präsentiert wird, sind wir vertraut. Aber es gibt eben diese Stimmen, denen wir so ein Vorschussvertrauen entgegenbringen. Und das sind in der Regel schon oder sollten auch schon die Medien sein, weil die ja tatsächlich, sofern sie rechtsstaatlich sind, auch einen hehren Anspruch verfolgen. Also im idealen Fall. Gleichzeitig bei der Literatur habe ich noch ein größeres Vertrauen, sozusagen, weil ich aus der Literatur herauskomme. Und mein Misstrauen wird jetzt aber größer durch das, was du gesagt hast, weil sie halt auch blenden kann, weil sie mit Schönheit, mit Ästhetisierung arbeitet mit Fiktion.
Ich glaube, man muss tatsächlich, auch wenn das manchmal schwer ist, sozusagen nach der Form, also wenn man sich von der Form so völlig einlullen lässt, das ist ja völlig okay, das kann ja auch das erste Leseerlebnis sein, aber dann nachfragen und sozusagen nicht sich so von der Form so sehr davontragen lassen. Ne? Und ich fand das, und es ist aber natürlich auch eine innere Reinigung, die im Literaturbetrieb stattfinden muss. Es war ja auch damals, wenn du dich erinnerst, als Handke den Nobelpreis gewonnen hat, hat Sascha Stanisic den Deutschen Buchpreis gewonnen und hat in seiner Rede extremst darüber sich aufgeregt und nochmal klar gemacht, warum das nicht sein kann, dass Handke den Nobelpreis gewinnt. Ne? Also sozusagen, es gab diese Stimmen auch und gibt sie immer. Und ich glaube, es ist wichtig dann, wenn solche Kritik aufkommt, zumindest der zuzuhören. Ne? Dann kann man immer noch sich seine Meinung bilden, aber dieser Reflex von ich liebe diesen Schriftsteller, aber der schreibt so toll, das kann nicht sein. Er kann einfach gut schreiben. Es kann auch sein, dass er in manchen Texten auch was total Wahres trifft und es kann trotzdem sein, dass er da einen Völkermord negiert und eine Geschichtslitterung betreibt, die einfach problematisch ist. Ne?
Und, es ist beides nebeneinander und ich glaube, wir müssen uns auch damit anfreunden. Das haben wir so oft schon besprochen, wenn es um so Fandom geht oder Geniekulte.
Genau.
Es existiert beides nebeneinander und innerhalb von den gleichen Personen und das einfach mal als Fakt anzuerkennen, wird, glaube ich, der Wirklichkeit viel mehr gerecht.
Die helle Kammer.
Ach Josef, ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Wir haben uns heute mal unter diesem ganz groben Schlagwort Klimawandel Bücher ausgesucht, die wir besprechen wollen. Und ich habe dir mitgebracht Das Blaue vom Himmel von Magdalena Schrefel. Und dieses wunderschöne Buch, habe ich ja schon erwähnt in der letzten Folge, habe ich über die Feiertage gelesen. Das ist jetzt erst letzte Woche erschienen und Magdalena Schrefel kenne ich von ihren Theaterstücken, Hörspielen, aber auch von ihrem ersten Band, ihren Erzählungen. Brauchbare Menschen hieß der Erzählband, der 2022 erschien. Auch bei Suhrkamp wurde damals mit dem Robert-Walser-Preis ausgezeichnet. Es gab auch immer schon Auszeichnungen für Magdalena Schrefel für ihre Theaterstücke, zum Beispiel den Nestroy-Preis in der Kategorie Bestes Stück 2024 für Die vielen Stimmen meines Bruders. Und was ich damals schon an Magdalena Schrefels Texten so geliebt habe, das ist das Gleiche, was ich jetzt im Roman wiedererkannt habe. Und ich finde es so wahnsinnig beeindruckend, wenn AutorInnen, selbst wenn sie jetzt noch nicht 15 Romane oder 10 Bände mit Erzählungen rausgebracht haben, schon so eine ganz eigene und unverwechselbare Stimme haben. Das finde ich irgendwie bemerkenswert und ich werde versuchen, dir heute so ein bisschen zu zeigen, warum ich glaube, dass das bei Magdalena Schrefel auch schon so ist und was daran so unglaublich faszinierend ist. Magdalena Schrefel, kurz zur Einordnung, ist 1984 geboren, hat europäische Ethnologie in Wien und literarisches Schreiben in Leipzig studiert. Und was hier in diesem Roman passiert, wird ganz unaufgeregt beschrieben, aber dabei ganz, ganz klar oder in klare Worte gefasst. So in etwa, als würde man bei so einer klirrenden Kälte an einem Fluss entlang laufen und dann geschieht nichts weiter, niemand bricht im Eis ein oder so, aber trotzdem ist man danach irgendwie jemand anderes und es lässt einen nicht so los. Das war so das Bild, was ich beim Lesen die ganze Zeit im Kopf hatte. Und jetzt betrachten wir die Ereignisse dieses Romans, damit so ein bisschen mehr klar wird, worum es eigentlich geht. Das Ausgangsszenario oder ich sage mal, der Rahmen, in dem das Ganze stattfindet, ist folgende Tatsache. Es soll eine globale Maßnahme geben, in der der Himmel mit Schwefelpartikeln versetzt wird, um die Sonnenstrahlen so abzuleiten, dass die Klimaerwärmung reguliert werden kann. Wir sind hier also im Bereich Climate Engineering. Das sind Maßnahmen, von denen habe ich auch schon gelesen. Überlegungen, Rechnungen, die es immer wieder gibt, die immer wieder angestellt werden, um irgendwie zu gucken, wie sich die Klimaerwärmung noch aufhalten lässt. Und gleichzeitig ist der aktuelle Stand meines Wissens bei diesen Maßnahmen, dass der Eingriff so massiv wäre, dass man eigentlich die Folgen gar nicht abschätzen kann.
Ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, dass sozusagen diese ganzen Tech-Pros davon träumen, irgendwas zu machen sozusagen, und dann retten sie die Welt, indem sie irgendwie da so irgendwelche ganz tollen technischen Lösungen haben sozusagen. Bloß nicht die Natur, sondern der Mensch entscheidet das alles. Mhm. Ne? Und die Wissenschaft rechnet das teilweise hoch, ist aber in großen Teilen sind Wissenschaftler wirklich sehr skeptisch oder haben vor allem auch Angst, weil man eben viele Folgen, wie du gesagt hast, wirklich nicht, man weiß es einfach nicht. Man Richtig. Kann nicht alles einfach nur hochrechnen in einem Modell. So, man weiß, es gibt so viele Sachen, die sich dann dadurch verändern würden, das ist wie so eine Kette. Mhm. Genau, aber in diesem Roman findet das statt.
Nee, das ist das Interessante, weil es gibt ja eigentlich vor diesem unglaublichen, ja, vor dieser Hybris, die da eigentlich angedeutet wird, gibt es ja zwei Möglichkeiten. So eine Geschichte kann man ja dann entweder als ein gigantisches globales Panorama erzählen oder zumindest ein kontinentales Panorama über viele Menschen und Akteure hinweg und in der politischen und gesellschaftlichen Dimension. Oder aber, man macht es wie Magdalena Schrefel, man zoomt ganz sehr hinein in dieses Szenario auf einen bestimmten Menschen und liefert nur einen winzigen Ausschnitt aus diesem großen Ganzen. Und das passiert in diesem Buch, Das Blaue vom Himmel, denn es ist so, dass die Protagonistin Hannah, die arbeitet an einer Ausstellung mit, die am Tag vor dem entscheidenden Eingriff in den Himmel, in die Atmosphäre, in die, nicht die Atmosphäre, pass auf, ich habe es mir richtig aufgeschrieben, ich glaube, es ist die Stratosphäre, so ist es nämlich korrekt, vor diesem entscheidenden Eingriff in die Stratosphäre eröffnet werden soll. Das heißt, alles an diesem Roman spielt
Nachdenken
vorher.
Aber man weiß trotzdem, es gibt schon diese Dringlichkeit, nicht so wie bei uns jetzt. So,
es wird
okay,
passieren.
Es wird irgendwann
es
mal passieren,
fest,
sondern
es, ja, es gibt ein Datum,
ab morgen
es gibt quasi einen Countdown bei dieser
ja.
Ausstellung mhm. auch. Und das ist total interessant, finde ich, weil ich glaube, dass das so als, also das betrifft die gesamte Welt. Also ich weiß nicht, was das für ein Roman sein kann, der das alles einfängt. Und deswegen finde ich die Entscheidung so smart, das gar nicht zu versuchen. Jetzt nicht als Kapitulation, sondern auch so ein bisschen als Reaktion auf den Zeitgeist, aber auf so das, was uns so umtreibt. Ich werde dir das noch ein bisschen näher bringen, wenn wir jetzt über Hannah auch sprechen, warum sie so eine gute Reflektorfigur für diese Ereignisse ist. Hannah kommt mehr oder weniger zufällig zu dieser Stellenausschreibung. Da wird eben eine Assistenz gesucht, die bei der Ausstellung helfen soll. Vor allem Interviews sollen geführt werden mit Menschen, die eine besondere Beziehung zum Himmel haben und vor allem zum Blau des Himmels. Denn das ist ganz wichtig, was schon klar ist bei aller Unberechenbarkeit. Der Himmel wird nicht mehr blau sein nach dieser Maßnahme. Und schon allein auch das ist so eine Gänsehaut-Tatsache, die diesem Roman zugrunde liegt, dass man so weiß, es wird einfach Kinder geben, die werden geboren und für die wird das völlig Normalität sein, dass der Himmel nicht mehr blau ist. Also wirklich krass. Ich finde, es ist manchmal ein bisschen so wie dieses Phänomen, dass es nicht mehr so, also hier für mich persönlich nicht mehr so krasse Winter gibt. Ich kenne das noch aus Thüringen. Ich meine, du bist auch Thüringer, aber du bist dann woanders aufgewachsen. Aber in Thüringen habe ich noch Winter gehabt, wo ich bei minus 24 Grad nachts von Partys heimgelaufen bin, wo 2 Meter Neuschnee gefallen ist, wo ich mit der Wärmflasche zur Schule gegangen bin und so. Ne? Das war alles sicherlich beschwerlich, aber es war für mich eben auch Normalität. Und als ich dann erwachsen geworden bin und gemerkt habe, Moment mal, das ist jetzt ein absoluter Ausnahmefall. Also dieser Winter zum Beispiel, den wir jetzt gerade erleben, wo in Leipzig die Kanäle gefroren sind und Leute Schlittschuh laufen auf den Leipziger Kanälen, wo da Eisschollen treiben. Das ist einfach wirklich was so Besonderes. Und so ähnlich kam mir das hier eben auch vor. Also die Menschen sind auch teilweise dadurch schon mal so ein bisschen miteinander verbunden, weil das so ein ganz, ganz besonderes, einzigartiges Ereignis ist. Hannah führt also Interviews mit Menschen für diese Ausstellung, zum Beispiel mit einer Filmemacherin, einem Botaniker und aber auch mit ihrer älteren Schwester Vera zum Beispiel. Und mit jedem Interview bekommt das Blau des Himmels immer eine neue Facette. Das Ganze ist eingebettet in Hannas eigene Familiengeschichte. Sie und ihre Schwester Vera sind bei ihrem Vater aufgewachsen. Über die Mutter wird eigentlich nicht gesprochen. Das ist so eine große Leerstelle. Und diese Leerstelle und den Schmerz darüber teilen die Schwestern. Und der greift auch ganz, ganz selbstverständlich, das finde ich auch sehr subtil und gut gemacht, dieser Schmerz greift so ganz selbstverständlich in die Gegenwart rein. Also das ist so ein, der an keiner Stelle wirkt diese Familienhistorie irgendwie so behauptet schwer, sondern man spürt diese Schwere irgendwie im ganz normalen Alltag dieser Protagonistin. Und gleichzeitig gibt es eben trotz dieses geteilten Schmerzes auch einfach Unterschiede zwischen diesen ungleichen Schwestern und die kommen eben auch nicht mehr so richtig zusammen. Eingangs ist das Szenario auch ganz interessant, weil man die eigentlich nur dabei begleitet, wie die Wohnung der Schwester auflösen. Die geht nämlich ins Ausland zum Arbeiten und Hannah bleibt allein zurück. Der Vater, den es eben auch noch gibt, ist eine sehr spannende Figur. Er war so als junger Erwachsener aktivistisch unterwegs. Das heißt, hier haben wir auch so eine Parallele früher Klimabewegungen, die irgendwie ganz viel versucht haben, Hausbesetzungen und so weiter und die sich heute auch den Vorwurf machen müssen lassen im Roman. Na gut, wenn das bei euch richtig gelaufen wäre, müssten wir heute nicht dafür sorgen, dass oder heute keine Ausstellung darüber machen, dass der Himmel bald nicht mehr blau sein wird, dann wären diese Maßnahmen nicht möglich. Das ist so ein bisschen der Vorwurf, der teilweise unausgesprochen, teilweise ausgesprochen auch in diesem Buch steckt. Und dieser Vater ist auch deshalb spannend, weil er eben dann als Meteorologe gearbeitet hat. Und da merkt man plötzlich auch, warum Hannah vielleicht nicht ganz so zufällig an diesen Job gerät. Aber gleichzeitig wird es niemals in so einen ausgesprochenen Zusammenhang gestellt. Aber man merkt an diesem Beispiel eben auch, wie subtil Kindheit teilweise prägt. Und dieser Vater ist eben Meteorologe und hat die Kinder eben auch früh schon mit so Himmelsphänomenen vertraut gemacht. Weshalb eben Hannah auch mit Vera ein Interview führt über die Bedeutung des Himmels. Hannah selber ist gar nicht so engagiert und verbissen, also hat jetzt nicht so einen moralischen Impact. Sie hat sich halt einfach aus einer Laune heraus als Assistentin für diesen Job beworben und bleibt damit, finde ich, auch die perfekte Reflexionsfläche für uns Lesende, weil die Frage natürlich die ganze Zeit mitschwingt, was würde ich eigentlich machen? Also was würde ich tun, wenn jetzt so eine globale Maßnahme angestrebt werden würde, die schon, also mein tägliches Leben einfach krass verändert, die notwendig scheint aufgrund der Veränderungen auf unserer Erde? Was würde ich tun, wenn ich eben nicht schon im Vorfeld zum Beispiel eben im Umweltschutz aktiv bin, in der Politik aktiv bin, wenn ich einfach ein ganz normaler Mensch von nebenan bin und mich plötzlich mit diesen Gegebenheiten konfrontiert sehe? Und Hannah ist deshalb, weil sie so ist, wie sie ist, im besten Sinne dokumentarisch unterwegs. Also sie bleibt durch ihre eigene Familiengeschichte nicht gesichtslos. Sie ist sehr, sehr greifbar und gleichzeitig durch das dokumentarische, ruhige fängt sie beide Seiten einfach perfekt ein. Und es gab eine österreichische Rezension zu diesem Buch, die habe ich gestern noch gelesen. Da wurde genau dieser Fokus zur Familiengeschichte hin kritisiert. Da habe ich dir ein Zitat mitgebracht. Vom Umgang der Menschheit mit ihrer möglichen Zukunft hätte man definitiv lieber mehr gelesen, als von der Auseinandersetzung zweier Schwestern mit ihrer familiären Vergangenheit. Und ich fand es so ein bisschen den falschen Vorwurf, oder überhaupt unpassenden Vorwurf an dieses Buch, weil das einfach eine falsche Leseerwartung schuld ist an dieser Einschätzung. Denn die Frage ist ja immer, was will eigentlich das Buch? Und wenn man rausgefunden hat, was das Buch will, kann man sich die Frage stellen, ob das gelingt. Und ich kann nur sagen, dass das Blaue vom Himmel von Magdalena Schrefel für mich ein enorm wichtiges Buch angesichts der Klimakrise ist, weil Hannas Geschichte könnte quasi die Geschichte von ganz, ganz vielen sein. Die ist abgründig, aber die ist nicht katastrophal. Gleichzeitig passiert alles vor dem Hintergrund großer gesellschaftlicher Umwälzungen. Und trotzdem ist es keine Heldinnengeschichte, in der jemand das Ruder noch rumreißt oder irgendetwas entscheidend verändert. Und ich finde, dass dieses Buch damit auch die Rolle der Literatur und der Kunst nochmal in den Raum stellt, fragend in den Raum stellt. Denn diese Ausstellung, das muss sich Hannah auch gefallen lassen, diese Kritik im Buch, ist ja am Ende auch sich ein Einfügen in die Gegebenheiten. Wir erinnern jetzt nochmal an das Blau des Himmels, bevor es weg ist. Es gibt zahlreiche andere mögliche Reaktionen darauf. Und als das finde ich dieses Buch eben wahnsinnig gelungen und möchte eben ganz klar auch sagen, wer jetzt erwartet, dass wir hier so eine Heldenreise haben, wo dann am Ende doch nochmal ganz große Geschütze aufgefahren werden, der geht mit falschen Erwartungen an dieses Buch ran, verpasst aber auch einen ganz fantastischen Roman, wenn man den dann aufgrund dessen vielleicht zur Seite legt. Und ich habe noch einen kleinen Tipp. Am 29. Januar um 19 Uhr kann man die Buchpräsentation dieses Buches live auf YouTube verfolgen. Und den Link packen wir auch auf unsere Website.
Weißt du, wo die stattfindet? Im echten Leben?
Im echten Leben, nee. Da müsste ich nochmal nachgucken. Aber das ist so typisch Lynn. Ich denke mir dann immer so, ich kann ja abends eh immer nirgendwo hin, weil ich ja meistens mit Kind zu Hause bin. Und da hat dann mein Informationsdrang aufgehört.
Ist ja auch ein super Tipp. Genau, wir reden heute über Bücher, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, ne? Und ich habe natürlich schon ein paar Parallelen entdeckt, als du jetzt das Buch vorgestellt hast. Ich stelle ein anderes vor und will aber kurz über einen Preis vorher reden, den Climate Fiction Preis. Lynn, du hast mich darauf hingewiesen. Wie bist du eigentlich drauf gekommen? Hast du nur so mitgekriegt, dass es den gibt, oder?
Ja, ich beschäftige mich ja auch immer mit Nature Writing, genau, und den politischen Dimensionen, und da habe ich vom Climate Fiction Preis gehört und dachte, das müssten wir eigentlich mal angehen.
Genau, also es gibt eine Organisation, die heißt Climate Spring. Eigentlich ist das so ein Verband, wo ganz viele Organisationen drin sind, die Idee haben, dass sie sich mit Erzählung und Klimawandel beschäftigen, so ganz grob. Da ist zum Beispiel auch so Organisationen wie das Cannes Film Festival oder so drin. Also ganz, ganz unterschiedliche Gruppen, die alle irgendwas mit Erzählen im Film, in verschiedenen Medien zu tun haben, und dann halt das mit dem Klimawandel verbinden oder sich fragen, okay, wie funktioniert eigentlich Erzählen über Klimawandel und wie können wir das vielleicht auch fördern, weil es einfach wichtig ist. Wie können wir, um darauf zurückzukommen, als Kultur unseren Beitrag leisten? Und dieser Verband hat eben den Climate Fiction Prize letztes Jahr ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, Romane auszuzeichnen, die die menschliche Antwort auf die Klimakrise und ihre Auswirkungen darstellen. Also dieses Zusammenspiel quasi von Figuren, Menschen und die Antwort auf die Klimakrise ist ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube, das ist auch insofern wichtig, weil es ja manchmal im Nature Writing auch so das gibt, dass man sich so komplett in der Natur verliert quasi und den Fokus eigentlich eher wegrückt von Menschen, zumindest in einem Teil von Nature Writing. Und ich würde sagen, das ist dann nicht so das, worum es hier geht, sondern hier geht es wirklich auch zu zeigen, wie auch jetzt in deinem Buch bei der Hannah, wie geht die damit um? Wie kommt die damit zurecht angesichts dieser Veränderungen? Und es gab schon eine erste Gewinnerin, weil der Preis letztes Jahr zum ersten Mal verliehen wurde. 10.000 Pfund Preisgeld, der Vollständigkeit halber. Und die Gewinnerin war Abi Daré für And So I Roar. Das Buch ist noch nicht ins Deutsche übersetzt. Ich habe es gelesen und werde es jetzt vorstellen, aber der Vorgänger, und da geht es schon um die gleiche oder dieselbe Protagonistin, den gibt es schon. Hm. Das Buch heißt Das Mädchen mit der lauteren Stimme. Das heißt, der Tipp wäre, lest einfach den Vorgänger, wenn ihr euch da jetzt für interessiert, und dann wird das andere, denke ich, auch noch übersetzt.
Das wird also nicht lange dauern, ne?
Genau, und Das Mädchen mit der lauteren Stimme war tatsächlich auch international ein ziemlich großer Bestseller. Und dieses Buch jetzt noch ausgezeichnet mit dem Preis, ich denke, das ist schon irgendwo in Arbeit. So. Aber kommen wir jetzt zu dem Buch. Eigentlich ist es so ein bisschen, ich habe das jetzt bei dir so rausgehört, dass im Zentrum schon so ein bisschen diese zwei Schwestern stehen, also Hannah, aber dann auch schon die Schwester von ihr mit. Mhm. Und man könnte sagen, auch in Abi Darés Buch gibt es zwei Protagonistinnen. Es sind nicht zwei Schwestern, aber zwei Frauen oder Mädchen, die eine Frau und ein Mädchen, deren Geschichte uns sozusagen erzählt wird. Einmal haben wir Tia. Die ist erwachsen, gebildet, Klimawissenschaftlerin, also die forscht zum Klima in Lagos, Nigeria. Der ganze Roman spielt in Nigeria. Ist in der Ehe mit einem erfolgreichen Mann, Ken. Und die erste Szene zeigt sie uns aufgewühlt am Sterbebett ihrer Mutter. Und da ahnen wir schnell, es wird uns nicht so richtig verraten, was da eigentlich so passiert ist. Aber sie hat eine ziemliche Wut und ist auch so ein Entsetzen gegenüber ihrer Mutter, die da aber ja gerade stirbt. Und man fragt sich so ein bisschen, okay, was sind das so für Verwundungen bei ihr? Das haben wir immer. Wir haben immer sozusagen diese erfolgreiche Frau, die gleichzeitig irgendwas in ihrer Vergangenheit noch mit sich rumträgt.
Ja, das ist eine interessante Parallele auch zum anderen Roman, wo man ja auch die ganze Zeit spürt, da genau, gibt es ein unausgesprochenes Thema. Was steckt da eigentlich dahinter?
Genau, und ich würde das gerne so festsetzen, weil ich glaube, das setzt der Roman auch so fest. Tia hat eben dieses sehr wissenschaftliche Verhältnis zur Natur. Sie ist nicht wirklich mit Natur aufgewachsen, irgendwie natürlich schon, aber eigentlich ist es vor allem so dieses gebildete, ich sag mal, letztlich auch die Art von Naturverhältnis, was hierzulande auch viele Leute haben. Dann liest man halt in der Zeitung den Artikel, wie sich die Eisschilde verschieben oder sowas, aber man hat noch nie ansatzweise irgendwas Ähnliches gesehen. Und wenn man mal im Urlaub war, hat man so ein bestimmtes kultiviertes Naturgebiet, weißt du, was ich meine? So, also das ist sozusagen so die Großstadtfrau, die sich aber halt auskennt dann trotzdem. Und dann haben wir Aduni auf der anderen Seite. Aduni ist auch die Protagonistin von Das Mädchen mit der lauteren Stimme, ein Mädchen aus einem kleinen nigerianischen Dorf namens Ikati. Die kommt wirklich quasi aus dem Urwald, also aus diesen Waldgebieten. Dort ist das Dorf und ist sehr traditionell aufgewachsen. Also auch in einem extrem patriarchalen System, weil in diesen kleinen Stämmen oder in diesen Dörfern gibt es halt so Chiefs und die Frauen müssen sozusagen die Kinder auf die Welt bringen und haben ansonsten, die dürfen zum Beispiel die Chiefs gar nicht erst ansprechen. Und wir kommen auch gleich noch dazu, aber wenn zum Beispiel der Regen ausbleibt oder so, dann werden halt Frauen geopfert. Ich komme da gleich noch ein bisschen näher dazu. Wir erfahren, dass Aduni in ihrem Dorf eines Mordes beschuldigt wird und nach Lagos geflohen ist, wo sie als Hausmädchen für Tias schreckliche Nachbarin arbeitet. Also eigentlich in so einer Art Sklavenverhältnis so. Und ich habe vorhin gesagt, Tia hat dieses wissenschaftliche Verhältnis zur Natur, dann kann man sagen, Aduni ist mit der Natur aufgewachsen, in der Natur aufgewachsen. Ne? Der fehlt komplett der wissenschaftliche Zugang dazu, zur Natur. Aber sie hat halt ein intuitives Verständnis vom täglichen Leben in der Natur.
Darf ich dich kurz was fragen? Weil du meintest, es gibt diesen ersten Roman und da spielt auch Aduni schon die Hauptrolle.
Genau.
Ist das dann das Aufwachsen dieser?
Genau, in dem Dorf. Und sozusagen der zweite Roman setzt damit ein, dass sie eigentlich ja nach Lagos gekommen ist, da geflohen ist und dann eben aber zurück muss.
Okay, also es ist in mehrfacher Hinsicht tatsächlich ein richtiger Vorgängerroman. Es ist nicht nur das erste Buch, sondern...
Nee, genau. Das ist sozusagen der zweite Teil, könnte man sagen. Es ist aber so, dass man, also ich habe ja den ersten Teil nicht gelesen, weil ich ja dieses Buch jetzt für die Folge gelesen habe. Und das ist auch gar kein Problem, weil die Handlung setzt da halt einfach ein und dann kriegt man das, man kriegt auch viel rückblickend erzählt. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, mir fehlt hier alles. Aber man kann es eben gut so lesen. Genau, also erzählt wird uns dieser Roman aus Tias und Adunis Perspektiven immer so abwechselnd. Außerdem gibt es noch Briefe, die Tia geschrieben hat verschiedentlich, die dann immer mal wieder reinkommen und so eine Vergangenheitsebene noch mit reinbringen und auch von Tias Trauma, das, was ich schon so erzählt habe, das Unerzählte so ein bisschen enthüllen, zu teilen. Und es gibt noch so ein Buch, also diese Aduni, die schreibt dann so irgendwann in so ein Heft ihre Lebensweisheiten, das, was sie sozusagen so aus so einer sehr kindlichen Perspektive, was sie über verschiedene Themen wie Liebe, Glaube, was weiß ich halt so gelernt hat, ne? So wie so notiert sich das irgendwie, so 2, 3 Sätze immer zu dem. Und das kommt auch immer mal wieder in den Text mit rein. Und während Tias Perspektive ziemlich gefasst ist und ordentlich, also ich bin jetzt auf der sprachlichen Ebene, halt sozusagen passend für eine, die in einer Uni arbeitet und so weiter, ist Adunis Perspektive, und das, darauf wollte ich unbedingt hinweisen, sprachlich extremst aufwendig gearbeitet. Weil das ist ja beides in Englisch in dem Fall, aber Aduni spricht halt Englisch, das ist eigentlich nicht ihre Sprache, sondern die haben da halt so diese Stammessprache dort.
Ja.
Und das heißt, dass Aduni halt Englisch sich halt beibringen muss. Und sie kann Englisch, aber sie nimmt zum Beispiel alles extremst wörtlich. Diese ganze Ebene von Metaphern, Vergleichen und so, das geht halt voll an ihr vorbei. Und das sorgt immer wieder für so, selbst in ernsten Situationen, für so extrem heitere Momente, weil sie was komplett wörtlich nimmt und dann so denkt, was will die von mir so, ne? Ich mach das jetzt nicht. Und gleichzeitig neben dem Heiteren ist es aber so, dass man eben, dass das so gut sprachlich umgearbeitet ist. Und es ist, glaube ich, so ein Aufwand gewesen, das zu schreiben, weil du dir bei jedem Satz überlegen musst, das ist nicht einfach so wie, weißt du, manchmal gibt es das in, ich sag mal, in billig, dass irgendeine Figur so, man will zeigen, die hat so einen bestimmten Soziolekt und dann macht man immer irgendwie, lässt man immer irgendwas weg oder kürzt die Wörter ab oder schiebt die Grammatik um und sagt dann so, ja, ne? Und dann redet die ganze Zeit so voll hölzern in dem gleichen Soziolekt die ganze Zeit so durch und das ist dann die technische Raffinesse sozusagen.
Ja.
Hier ist es halt wirklich so, dass du das Gefühl hast, jedes Kapitel wurde so oft durchgearbeitet, bis es zu dieser Figur passt und bis du glaubst, dass das diese Art von Englisch ist und es wird auch ein bisschen besser im Verlauf der Geschichte. Das heißt, es ist wirklich ein Riesenaufwand, diese Aduni-Perspektive. Muss ein Riesenaufwand gewesen sein, diese Perspektive zu schreiben.
Stelle ich mir auch interessant vor, die Übersetzungsleistung, die dann da auf die Person zukommen wird, die das Buch ins Deutsche überträgt.
Ja.
Und ich finde es übrigens nebenbei bemerkt auch ganz schön erstaunlich, dass du das so erkennen konntest im Englischen.
In dem Fall ist das tatsächlich nicht so schwierig.
Okay.
Also es ist wirklich, also und
ich bin aber auch sehr schlecht im Englischen, also überschätze mich da nicht.
Nee, aber sozusagen so, ne, das verdreht sich immer, das Englische. Das ist auch so ein bisschen so, es ist fast leichter, dieses Englische zu lesen, weil das mehr so ein bisschen so dieses Welt, weißt du, wenn Leute weltweit Englisch miteinander reden und das für alle ja nicht die Muttersprache ist, so, ne?
Das stimmt.
Die Geschichte setzt ein, als Tia Aduni aus den Fängen ihrer Nachbarin befreit, also sozusagen, die kriegt das mit, dass die da so arbeitet und nimmt die dann so ein bisschen bei sich auf und hilft ihr, einen Essay zu schreiben. Daraufhin gewinnt Aduni ein Stipendium. Das ist alles ganz am Anfang, deswegen erzähle ich es. Und dann aber in der ersten Nacht, bevor sie auf die Schule gehen soll, kommen Männer aus dem Dorf, um Aduni zurückzuholen für ein Ritual. Und Tia will Aduni helfen und sagt quasi so, geh da nicht hin. Aber Aduni, die ist so ein sehr eigenwilliges Mädchen. Ich komme auch später nochmal auf ihre Eigenheit. Aber sie ist so sehr, auch schon sehr frühreif irgendwie und schon auf eine gewisse Weise auch schon sehr erwachsen. Und die will dann ihren Namen reinwaschen. Die sagt so, die ganze Bildung bringt mir nichts, wenn ich im Dorf nicht meinen Namen reingewaschen habe. Deswegen gehe ich jetzt dahin und dann klären wir das mit diesem Mord, der mir angehängt
getötet,
wird und
genau.
sowas. Genau,
ich muss meine Ehre wiederherstellen.
Genau.
Ja.
Tia, völlig verzweifelt, folgt ihr in das Dorf. Also die sitzen dann bei diesen Männern im Auto und fahren da halt in diesen Wald rein, mehrere Stunden. Und das Problem im Dorf ist, es hat seit Ewigkeiten nicht geregnet. Und jetzt sollen verschiedene Frauen geopfert werden, die sich alle irgendwas haben zu Schulden kommen lassen. Wobei das Opfer, das muss man dazu sagen, besteht erstmal aus einem Schnitt in den Arm, der auch nicht so tief ist oder sowas. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, irgendein Scheiterhaufen, irgendwelche Klischeebilder,
ja.
sondern es ist ein Schnitt in den Arm. Und die Väter der Frauen, da sieht man diese krasse patriarchale Linie, haben die Chance, ihre Töchter zu erretten quasi. Und wenn sie aber das nicht machen, wenn die Väter nicht kommen und die Töchter davontragen sozusagen und sie erretten nach diesem rituellen mit dem Schnitt in den Arm, dann werden die Töchter für das gerichtet, für was sie angeklagt sind. Und das, für was sie angeklagt sind, sind halt voll die krassen Sachen, weißt du? Das sind Frauen, die zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie, also es hat viel mit Geburt zu tun, mit Schwangerschaft, mit, eigentlich wird den Frauen halt für alles die Schuld gegeben.
Ja,
wenn das Kind, wenn die Sachen nicht funktionieren, wie sie sollen, sind halt die Frauen schuld. Und wenn irgendwie, weiß ich nicht, der Vater unklar ist oder der Vater sich verpisst hat, dann sind die Frauen schuld und so weiter. Das heißt, die sitzen da alle irgendwie, weil sie vom Patriarchat krass verwundet worden und werden jetzt vom Patriarchat aber dafür angeklagt, was ihnen angetan wurde letztlich und warten auf diese Opfernacht.
Sag mal, Abidare, was hat die für einen Hintergrund, dass sie das so, also handelt es sich jetzt um eine authentische Zeichnung eines Stammes, den es da wirklich gibt?
Also eine Gruppe, ne? Also sie nennt das nicht Stamm, sie nennt das, glaube ich, irgendwie, also dieses Dorf halt Ikati in Nigeria. Sie kommt selber aus Nigeria und ich glaube schon, dass das, also es ist schon, es liest sich schon sehr, sage ich mal, recherchiert und authentisch in dem Sinne. Das heißt, das ist jetzt nicht einfach irgendwie so eine Erzählung, sondern man hat schon das Gefühl, dass sie da krass, sie lebt inzwischen in Großbritannien, aber sie kommt eben aus Nigeria und das würde ich sozusagen dem Buch schon zugute halten. So habe ich zumindest auch gelesen.
Ja.
Und ich würde auch sagen, das war auch für den Preis nicht unwichtig, ne? Also, dass man jetzt nicht irgendwie einfach da so irgendwas erfindet. Und jetzt kommen wir auch sozusagen, wir gehen jetzt auch noch tiefer rein kurz, nämlich spätestens ab der Stelle, wo die dann in diesem Dorf sind, gehen die Perspektiven auch nicht nur, wechseln die sich nicht nur ab, sondern werden die Perspektiven auch zu zwei unterschiedlichen Erzählsträngen. Nämlich auf der einen Seite hat man jetzt Aduni, die wird in so einer Hütte gefangen gehalten und muss sich sozusagen auf dieses Ritual vorbereiten. Da gibt es so rituelle Vorbereitungen. Das müssen auch übrigens alles die Frauen durchziehen, so, ne? Also die Frauen des Dorfes. Und dann hat man Tia, die halt verzweifelt versucht, ihr rauszufinden, wie kann ich der jetzt helfen, die dann immer mit dem Handy irgendwie ihren Mann anruft und noch andere Leute anruft und überlegt, kann jetzt nicht irgendwer kommen von der Regierung, kann man da irgendwie die Polizei, aber die Polizei ist auch unfassbar weit weg, ne? Also es ist wirklich so, du hast auch so krass diese Mischung halt in diesem Land, so wird das beschrieben, zwischen der Großstadt, wo vieles schon so ist, wie wir es jetzt auch hier kennen, und dann noch so einem sehr traditionellen, ganz eigenen Regeln gehorchenden Leben in diesen Dörfern, weißt du, da irgendwo in der Natur, wo du auch wirklich weg bist vom Schuss erstmal noch. Und sie trifft dann auch noch Adonis Bruder und sucht dann eben einfach nach Hilfe bei einer Frau im Dorf und so weiter. Die hat dann so diesen Strang und Aduni eben in dieser Hütte. Sprachlich fand ich vor allem interessant, und das fand ich auch sehr, sehr gut, je weiter das Buch voranschreitet, wird die orale Tradition, die an solchen Orten herrscht, auf sehr kluge Weise sozusagen in diesen Roman integriert. Also es ist ja so, dass solche Dörfer oder solche Dings, die leben ja total von der oralen Tradition. Also sozusagen, ne, da gibt es nicht so viel, dass alles festgeschrieben wird und sowas.
Ja, gerade in diesen Waldgebieten, das haben wir ja auch zum Beispiel in Indonesien, die Sachen halten einfach gar nicht in dem Klima.
Ja, und das ist, und das ist auch sozusagen einfach, ich kann mich noch erinnern, wir haben ja mal dieses Buch besprochen, wo es um die Frauen geht, die sich den Abholzungen im Amazonas-Regenwald entgegenstehen.
Ja.
Und von dem Monte Nequimé. Und da war es auch so, dass sie das auch beschrieben hat. Also vieles hat mich da auch erinnert, ne? Also dieses, es ist ein anderes Leben mit der Natur. Da sind bestimmte Sachen einfach, werden anders gemacht. Und wie bringt das der Roman ein? Der Roman bringt das, verbindet quasi so diese Welten, sage ich mal. Nämlich diese Mädchen, die sind dann in dem Ikati Forest Circle. Das ist quasi so der Platz, wo sie geopfert werden sollen. Und da warten die jetzt und haben nichts zu tun. Und eines dieser Mädchen ist relativ privilegiert aufgewachsen. Und die ist so ein riesen Oprah Winfrey-Fan und von der ihrer Fernsehshow. Und dann macht die da so, sozusagen machen die so ein Staging von einer Show, die Zizi-Show nennen, nach dem Namen dieses Mädchens. Und die interviewt dann quasi reihenweise diese Mädchen. Und diese Zizi-Show wird quasi auch für die Leserinnen zur Show. Und wir erfahren quasi dadurch dann diese Geschichten der Mädchen aus den Mündern der Mädchen selber. Ne? Das ist sozusagen auf eine ziemlich geschickte Weise so, dass das Ganze dann plötzlich so sehr szenisch wird und man das Ganze Erzählen drumherum weglässt und wirklich sagt, okay, was haben diese Mädchen erlebt? Und die erzählen das jetzt einfach selber so. Ne? Nachdem sie ja davor ständig gegängelt, an den Rand geschoben und andere bestimmt haben sozusagen, wie über sie geredet wird.
Ja.
Und dann hat man auch in dem anderen Strang, in dem Tia-Strang, hat man eben die Situation, dass Tia bei Ia, einer alten Frau, sitzt, die Tia ganz viel erklärt, nochmal über Duni und über ihr Aufwachsen und sowas. Also Stichwort, wer den ersten Roman nicht gelesen hat, wird hier auch ein bisschen aufgeklärt. Aber auch da wieder sozusagen dieses Mündliche, was sich über mehrere Kapitel zieht. Und ich will jetzt gar nicht weiter auf den Inhalt eingehen. Oder verraten sozusagen, was an Mitternacht mit Aduni passiert ist.
Das ist ein ganz schöner Cliffhanger, ja, ey, wow.
Und aber sozusagen der Roman, der Spannungsaufbau funktioniert halt damit, um Mitternacht wird dieses Ritual stattfinden und kann Tia bis dahin Hilfe organisieren, kann Aduni irgendwie mit diesen Mädchen irgendwas organisieren, was sie dann diesem Stammesführer und so entgegensetzen können oder diesem Chief heißt der, so, ich sag's mal so.
Ja, und Achtung, Ironie, die wichtigste Frage ist ja, wird es dann auch endlich wieder regnen, nachdem genug Menschen geopfert worden sind?
Das ist die Frage, ne? Und damit, es ist eine wunderbare Überleitung, weil damit kommen wir zum Klima. Ich habe mich natürlich auch gefragt, okay, wie wird über Klima geschrieben? So, erstmal, Klima ist der Auslöser der Geschichte. Das Opfer von Aduni und den anderen Mädchen wäre quasi in dem Fall nicht notwendig, wenn es nicht so seit Ewigkeiten nicht geregnet hätte. Das heißt, dazu kommen Dürren und Fluten in der jüngeren Vergangenheit dieses Dorfes. Dieses Dorf ist wirklich krass gebeutelt, denen fehlen einfach die Lebensmittel, denen fehlt einfach ihr normales Auskommen, sage ich mal. Ne? Die sind von der Natur abhängig. Uns wird auch erzählt, dass die Leute in den Dörfern eben den Wald abholzen und gar nicht wissen so richtig, wie sehr sie sich damit schaden. Also die verkaufen das dann, das Holz wird ins Ausland verkauft, in den Westen oder nach China und dort rechnet man sich dann die Klimabilanzen, die eigenen schön und hat es quasi nicht bei sich abgeholzt, ne? Hat deswegen da nicht so Probleme, aber man holt das halt dort und dort gibt es aber überhaupt keine Aufklärung, da gibt es dann einfach nur ein bisschen Geld, die holzen ihre Wälder ab und wissen quasi nicht, haben zwar dieses Verständnis von der Natur und dieses Leben mit der Natur, aber gleichzeitig auch eine gewisse Ignoranz dagegenüber sozusagen, wie viel kann ich abholzen, wie hängen Ökosysteme zusammen, das hat ja trotzdem dann auch was mit Wissen sozusagen zu tun. Ne? Das fand ich auch ganz interessant, zumindest diesen Aspekt mal zu beleuchten, weil ich glaube, manchmal hat man auch so dieses Klischeebild im Kopf, dass jeder und jede, die in der Natur leben, komplett wissen, was das Beste ist oder sowas und das quasi alles und dass das immer quasi besser ist als das, was jetzt Wissenschaftler oder so darüber wissen. So,
voll,
weißt du, das gibt manchmal auch so eine Perspektive, während das aber manchmal so ist, wenn irgendwer kommt und dir Geld anbietet, dann holst du halt die Bäume
das
um dich rum
genau
ab und sagst
Punkt
dir so,
auch,
ich will die Kohle. Ne?
Dieses Teufelskreises auch, ne? Je mehr die Leute von der Natur abhängig sind, die Natur aber gerade von westlichen Gesellschaften aus dem Gleichgewicht global gebracht wird und dann hat der Westen noch das Geld zu sagen, mach mal, ich gebe dir dann Geld dafür, dann geht's dir besser, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig, was ja auch wirklich ein globales Phänomen ist, je schlechter es Gesellschaften geht, desto mehr leiden die Frauen und die Kinder.
Genau.
Und das sieht man ja an diesem Beispiel auch, weil natürlich, klar, man könnte sagen, gut, Leute, ihr könnt die Frau noch in Ruhe lassen, es wird nicht regnen, wenn ihr die opfert. Aber das ist ja erstmal auch ein sehr starkes symbolisches Bild dafür, dass diese Teile der Bevölkerung dann immer Leidtragende sind.
Genau, voll. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Der Roman macht den Punkt stark, dass die Leute sozusagen, die unschuldig sind am Klimawandel oder am unschuldigsten, ne, dieses kleine, diese Leute da in diesem Dorf, die eigentlich quasi nur halt in diesem Dorf schon seit Ewigkeiten leben und mit der Natur auch leben und in so kleinen Hütten, aber am meisten vom Klimawandel letztlich betroffen sind. Weil wir kennen das ja, dass diese Regionen, genauso wie diese kleinen Inseln im Pazifik oder so, die leiden halt jetzt schon extrem unter dem Klimawandel. Ne? Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier haben, wo wir sagen, boah, der Sommer wird jetzt immer heißer und das ist anstrengend oder was du gesagt hast, so mit dem Bett oder mit dem Winter oder sowas,
ja,
ne?
Ja.
Aber das ist wirklich sozusagen, da ist es schon existenziell bedrohlich teilweise, ne? Wenn dann so Fluten kommen oder so. Dann haben wir sozusagen den Klimawandel noch eingebaut und das ist auch so ein bisschen wie in deinem Buch, dass man natürlich auch sucht, kann man nicht irgendwie Figuren beruflich da so reinpacken. Du hast jetzt von diesem Vater zum Beispiel erzählt, ne, der so auch ein Meteorologe ist. Sowas ist natürlich praktisch. Natürlich macht man das irgendwie, wenn man vom Klimawandel erzählen will. Und hier ist es ja Tia, die dann ja auch quasi einerseits versucht, Aduni zu retten, aber andererseits auch die Zustände vor Ort sieht und dann auch ihr Wissen sozusagen da transferieren kann, ne? Oder zumindest sich so Gedanken darüber machen kann. Die wichtigste Ebene aber, auf der dieser Roman vom Klimawandel erzählt, und das ist letztlich, da kommen wir dann zu dem, was du vorhin jetzt gerade eben gesagt hast, ist eben, wie ist die Rolle der Frauen in solchen patriarchal geprägten Gesellschaften und was könnte das, und das ist die Frage letztlich, die der Roman stellt, was könnte es uns im Kampf gegen den Klimawandel bringen, wenn man Frauen mit denselben Möglichkeiten ausstatten würde wie Männer? Wie viel mehr sozusagen, wie viel effektiver könnte der Kampf werden? Wie viel effektiver wäre es gewesen für dieses Dorf, wenn sie anstatt irgendwie den Frauen die Schuld zu geben und versuchen sie irgendwie zu opfern, in Anführungszeichen, also ne, in diesen Ritualen, ihnen einfach die Möglichkeit geben, sich zu bilden und die Möglichkeit beizutragen, was sozusagen klimatisch, ne, was, wo können wir helfen? So, das ist die Frage, die der Roman stellt. Und ich habe das mal so tatsächlich in so ein kleines Pro und Contra quasi ins Fazit gemacht. Die Figuren sind super, der Handlungsaufbau ist super, weil diese Spannung natürlich, kannst du dir vorstellen, sehr groß ist, weil man auch wirklich so denkt, so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass dieses Mädchen da oder diese Mädchen generell da irgendwie auf so krass patriarchalen Strukturen geopfert werden sollen. Wobei ich da nochmal ganz kurz die Klammer aufmachen will und sagen will, dass in Lagos Tia auch ihre Schwierigkeiten hat als Frau. Also es wird jetzt nicht so geschildert irgendwie von wegen, ja, da auf dem Dorf, da sind die alle ein bisschen bescheuert und aber in der Stadt ist alles schon schön weit und so, weißt du? Also überhaupt nicht.
Ja.
Also das hat schon so diese ganzen Ambivalenzen, die man von Literatur sich auch wünscht. So.
Mhm.
Dann ist die Sprache gut, also gerade diese mündliche Tradition im letzten Drittel, was ich erzählt habe, und eben dieser Aduni, diese Perspektive ist einfach krass gut geschrieben. Und ich würde auch sagen, die Art, wie der Klimawandel eben in die Geschichte eingefügt wird, diese verschiedenen Ebenen des Klimawandels, das ist schon wirklich stark. Mein Wermutstropfen ist so ein bisschen gewesen, dass Abidare mein Gefühl nach im Verlauf der Handlung ihre Aduni immer mehr zu so einer krassen Heldin stilisiert. Also das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das erste Buch sie ja schon als Hauptfigur hatte und dass halt total viele Leserinnen dann auch so, das beschreibt sie auch nochmal im Nachwort, sich in diese Heldin quasi verliebt haben. Also so dieses Kind, was sozusagen eine Frau ist und die sich aber nicht unterkriegen lässt und die allen die Wahrheit sozusagen sagt und die auch vieles schon viel besser weiß als die Erwachsenen oder die Menschen um sie herum. Und das hat mich so ein bisschen so daran erinnert, an so Coverdarstellungen von Greta Thunberg oder Malala Yousafzai, also so junge Mädchen, die dann irgendwie so porträtiert werden wie Präsidenten oder sowas, weißt du, in diesem ikonischen Look quasi. Und es gibt zum Beispiel im Roman so Stellen, da hat Aduni komplett Angst und sie ist in einer richtig bedrohlichen Situation und dann auf einmal überwindet sie ihre Angst und hält dann irgendwie eine Rede, die alle um sie herum inspiriert. Und das ist so ein bisschen, da hatte ich dann manchmal das Gefühl, ich verstehe voll sozusagen, was die Idee ist. Ich kann auch total nachvollziehen, dass man diese Perspektive gegen dieses ganze Patriarchale, was man da beschreibt, ganz stark machen will. Und trotzdem hatte ich dann irgendwann das Gefühl, diese Figur Aduni wird immer schwächer, je mehr sie zu so einer Ikone wird. Sie wird quasi wie so eine Plakatfigur irgendwie, weißt du, die jetzt nur noch diese krassen Reden hält. Aber da ist diese dieser Mensch, dieses Mädchen, was all diese Sachen durchmachen muss und so, dann so ein bisschen für mich in stellenweise, sie fängt es dann immer wieder auf, aber stellenweise verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder auch vielleicht kennst aus Romanen, dass man so das Gefühl hat, okay, jetzt wird hier was zu sehr gewollt.
Ja, das kenne ich sehr, sehr gut und gleichzeitig habe ich gerade so den Eindruck, das ist eine total geglückte Kombination, die wir hier so mit ein bisschen Vorschussvertrauen wieder zusammengewürfelt haben, weil wir kennen ja die Bücher nicht, wenn wir die Folgen konzipieren in der Regel, sondern lesen dann erst. Und hier stehen sich natürlich zwei Szenarien einfach auch auf dieser Ebene total gegenüber, weil bei uns ist ja die Abwesenheit von Heldentum eigentlich das, was ich vorhin auch versucht habe zu beschreiben. Und hier ist diese Hoffnung auf eine Heldin, die alles nochmal zum Besseren wendet, so groß und wahrscheinlich auch lebensnotwendig, dass es in so eine andere Richtung ausschlägt. Ich finde das sehr, sehr interessant und ich finde, das ist auch irgendwie eine spannende Frage. Was wollen wir von den Büchern haben oder was brauchen wir von der Literatur? Was gibt uns Hoffnung? Und gleichzeitig, wann kippt es dann in eine Unglaubwürdigkeit oder zu Ungunsten der Figuren selbst? Ja.
Genau, und ich glaube, was auch ein bisschen mein Punkt einfach wäre, ist, ich finde das total schön, dass es diesen Optimismus da gibt und ich finde es auch gut, wenn man dann sozusagen nicht einfach nur die, sag ich mal, die Traumaerzählung oder das patriarchale System beschreibt und dann aber sagt so, und dann beschreibt man einfach nur die Figuren, die da drin leiden. Weißt du, ich finde es total gut, dass die Figuren Agenda haben, dass man nicht sagt, das ist ja aber unrealistisch, dass die sich jetzt wehren oder sowas, die müssen das doch alles erdulden, weil dann macht man ja immer nur noch mehr vom selben so. Weißt du, das finde ich alles total gut. Ich glaube, ich hatte so ein bisschen dann auch so diesen Punkt, vielleicht auch aus so einer Elternperspektive, dass man so denkt, diesen jungen Mädchen wird dann so extremst viel aufgebürdet, weißt du so? Da sind wir wieder bei dieser Generationenfrage auch im Klimawandel und wer hat eigentlich welche Verantwortung? Und wenn man dann sozusagen aus der Erwachsenenperspektive drauf guckt und sagt, aber diese jungen Mädchen, die werden alles anders machen, die werden das sozusagen, die werden es besser machen als wir und so weiter, dann finde ich so, die Erwachsenen haben auch noch Verantwortung, die sind auch noch da, die können auch noch was machen, so, ne? Und das ist total gut, wenn diese jungen Mädchen das machen. Mhm. Aber so diese, und ich habe das Gefühl, dass das halt auch im realen Leben manchmal dann passiert, dass man sozusagen diese ganzen Bildungsungerechtigkeiten oder so dann krass in Malala Yousafzai rein interpretiert und dann stellt man ihr lauter Fragen und dann soll sie quasi zum ganzen Zustand der Welt und Mädchen und Bildung und was weiß ich und dann gibt es Stiftungen und dann gibt es Abende und dann gibt es Ausstellungen und was weiß ich und der ganze Kulturbetrieb quasi stürzt sich auf dieses junge Mädchen und erwartet irgendwie dann so und man denkt sich so, ja, an vielen Stellen mach doch einfach was, weißt du, und mach das meinetwegen, so, mach ja. das, mach's meinetwegen im Andenken, mach's in Ehrung sozusagen und mit ihr als Vorbild, aber so, es gibt manchmal so diesen Move und ich habe das Gefühl, dass der halt am Schluss so ein bisschen passiert und das ist letztlich was keinem Roman, würde ich sagen, diese Art von, dass die Figur zurücktritt hinter so einer Heldenverehrung, tut letztlich keinem Roman gut, ne? Ja. Es ist trotzdem ein extrem gut geschriebenes Buch, es ist trotzdem ein Buch, was sich total lohnt zu lesen. Was vom Tage übrig blieb.
Josef, wir wollten ja heute eigentlich an Virginia Woolf erinnern, aber irgendwie, ich weiß nicht, wir haben schon so oft über sie gesprochen und ich habe versucht, noch irgendwie was rauszufinden, was nochmal einen neuen Dreh in das Ganze bringt, aber ich konnte das Rad nicht neu erfinden. Und das Einzige, was ich noch gelesen hatte, was ich dir natürlich deswegen auch nicht vorenthalte, ist, dass sie schlecht war im Haushalt und dann hat sie einen Kurs besucht, wo sie so ein bisschen Haushaltssachen lernen wollte und hat aus Versehen ihren Ehering eingebacken, Pudding oder so einen Kuchen. Naja, lustige Geschichte. Ich dachte auf jeden Fall, ich suche einfach jemand anderen raus.
Ja, gerne.
Und habe dadurch Zufall nochmal eine Schriftstellerin entdeckt, die eigentlich also so perfekt auf die heutige Folge passt, dass es mir eine große Freude ist, jetzt mit dir zusammen an Dorothy Wordsworth zu erinnern. Der Name sagt dir wahrscheinlich was, weil ihr Bruder William ist ja Romantiker der ersten Stunde, extrem bekannt in England und auch darüber hinaus.
So ein bisschen wie bei uns hier Novalis oder so, ne? Richtig. So diese großen Namen, ja.
Ganz genau so ist es. Und sie stand immer im Schatten ihres Bruders, das überrascht uns jetzt auch nicht, und wird aber Zeit, dass das Licht sich mal ein bisschen dreht. Wir haben am Sonntag, den 25. Januar, ihren 171. Todestag und das ist ein richtig schöner Anlass, nochmal über sie zu reden. Sie ist bekannt als brillante Beobachterin und auch ebenfalls eine wegweisende Autorin der englischen Romantik. Ihr Bruder hat nämlich mal über sie gesagt, sie habe ihm Augen gegeben und damit meinte er ihre Beobachtungsgabe, vor allem was die Natur betrifft. Und viele der berühmtesten Naturbeschreibungen in William Wordsworths Gedichten basieren eben direkt auf den Tagebucheinträgen seiner Schwester Dorothy. Was ich wirklich extrem bemerkenswert finde, weil ich mich dann immer auch frage, was heißt eigentlich, sie beruhen darauf? Oder hat er einfach abgeschrieben? Die hatten halt auch ein sehr, sehr enges Verhältnis. Es gibt zum Beispiel dieses weltberühmte Gedicht I Wandered Lonely as a Cloud. Wahrscheinlich jeder schon mal gehört in der Uni oder im Unterricht, in der Schule. Und das ist halt entstanden, dieses weltberühmte Gedicht, nachdem Dorothy in ihrem Journal Aufzeichnungen niedergeschrieben hat zu einer Beobachtung von wilden Narzissen am Ufer des Sees Ullswater. Also da sieht man das auch ganz beispielhaft und konkret. Sie hatten eine relativ entbehrungsreiche Jugend, waren auch oft getrennt, aber lebten dann ab 1799 gemeinsam in einem Cottage und bildeten in gewisser Weise so die Keimzelle der englischen Romantik. Dorothy war eine leidenschaftliche Wanderin, die ist meilenweit durch das Gelände vom Lake District gestreift als Großbritannien-Liebhaber, sagt ihr das wahrscheinlich auch einiges.
Und auch als, also in Bezug auf ihren Bruder, ja. Der diesen Lake District quasi, der auch krass verbunden ist mit diesem Lake District.
Genau, ja, die haben da immer gelebt und zusammen dann irgendwann auch, als William verheiratet war, ich sage jetzt immer mal die Vornamen, das ist nicht despektierlich gemeint, aber sonst kann man sie so schlecht auseinanderhalten. Also William hat dann geheiratet, Dorothy hat sich auch gut mit der Frau verstanden, die waren Freundinnen und gleichzeitig gab es auch so Stimmen, dass die halt wirklich ein extrem enges Verhältnis hatten. Wie eng, weiß ich jetzt nicht, aber dass es eben durchaus auch Schwierigkeiten gab, dadurch, dass William dann verheiratet war und sie, Dorothy, war ja immer alleinstehend geblieben und deswegen war es auch so ungewöhnlich, dass sie die ganze Zeit rumgelaufen ist.
Wir haben ja diese ganzen Typhusfälle schon gehabt in der Literaturgeschichte, ja. Ne? Also wenn wir uns mit diesen Autoren und Autorinnen beschäftigt haben. Was jetzt so ein Motiv ist, sind so Geschwister in der Literatur, vor allem in der britischen irgendwie. Ne? Jane Austen, die mit ihrer Schwester ganz eng zusammenlebt. Mhm. Dann die Bronte-Schwestern natürlich berühmterweise.
Ja.
Irgendwie gibt es da auch oft so diese Verbindung, dass Autoren, Autorinnen dann mit ihren Geschwistern zusammengelebt haben und dann auch beide irgendwie produktiv waren. So,
ja,
ne?
Das stimmt. Das sollte man auch mal unter die Lupe nehmen im nächsten Leben. Aber das stimmt. Und sie hat, auch wenn sie nach wie vor eben hinter dem Bruder so ein bisschen zurücksteht in der öffentlichen Wahrnehmung, gehört sie zur Weltliteratur. Ihre Tagebücher, das Alfoxden Journal und das Grasmere Journal gehören eben zu diesen rezipierten Texten, die man kennt, wenn man sich mit dieser Keimzelle der Romantik beschäftigt. Und im Gegensatz zu William, der eben diese Gedichte geschrieben hat, hat sie eine sehr präzise, schnörkellose Prosa geschrieben, die Alltag und Landschaft sehr, sehr lebendig einfängt. Und das passt ja irgendwie auch zu unserer heutigen Folge, weil sie eben diese Landschaften so unsterblich gemacht hat in diesen Aufzeichnungen. Sie ist 1855 gestorben und hat die Ästhetik der Romantik eben bis zu ihrem Tod maßgeblich mitgeprägt. Und es gibt eine Künstlerin, Alex Jacob Withworth, die hat auch diesen Nachnamen, an dem ich mir immer die Zunge breche. Und diese Künstlerin lebt eben im Lake District, wo auch Dorothy lebte. Und die hat ein Projekt gestartet vor einigen Jahren, wo sie die Wege, die Dorothy gegangen ist, nachgeht. Es war wohl so, dass Dorothy quasi jeden Tag 4 Stunden gewandert ist. Und das auch noch in einem für die damalige Zeit halt relativ hohen Alter von über 40 und über 50. Und sie war auch die Erste, die den Scaffold Pike bestiegen hat. Und ich dachte dann, ja gut, das weiß man halt nicht, weil das ist halt irgendein Hügel da. Aber es ist einfach der höchste Berg Englands. Du nickst so, weil du das natürlich weißt.
Nein, nein, ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur so ein bisschen, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen sozusagen.
Ja,
ne?
Ja, ich war total überrascht. Deswegen hat mir das auch so Spaß gemacht, mehr darüber zu erfahren über Dorothy. Und sie hat diesen Scaffold Pike bestiegen am 7. Oktober 1818, also diesen höchsten Berg Englands, hat darüber einen Brief geschrieben und dann hat ihr Bruder diesen Brief veröffentlicht und hat aber ihren Namen nicht dazu geschrieben. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber dann dachte man halt eben ganz lang, er hätte diesen Berg zuerst bestiegen. Wow, da kann ich mal wieder nur den Kopf schütteln. Schön, dass wir es jetzt besser wissen und vor allem schön, dass diese Künstlerin Alex diesen Weg auch nachgegangen ist, auch in historischen Kostümen, ist sie dann mit ihren FreundInnen da hochgestiefelt. Also war dann auch die Frau von ihrem Bruder dabei, sozusagen als Schauspielerin. Und sind auf diesen Berg gegangen und ich habe auf unserer Website mal einen Link zu einem kurzen Film hinterlegt für alle, die sich das ansehen wollen, weil es gibt so eine 15-Minuten-Doku über diese Künstlerin, die auf diesen Spuren dieser Frau wandert. Und das hat mich wirklich extrem berührt. Und es war auch so ein schöner Zugriff auf die Literatur, weil die malt Bilder und macht eigentlich so ganz andere Sachen. Aber sie liest eben auch wahnsinnig viel und ist ein total großer Fan von Dorothy. Das Gute ist, dass ihre Journals auch auf Deutsch übersetzt wurden, zum Beispiel von Werner von Koppenfels. Beziehungsweise ist das, glaube ich, sogar der Einzige, der das bis jetzt gemacht hat. Und ich wollte kurz in der Ankündigung dieses Buches, das gibt es ja jetzt auch schon länger, aus dieser Vorschau was vorlesen, dass es nochmal schön beschreibt und ich glaube, einen guten Abschluss bietet für unsere heutige Folge. Ihr Tagebuch ist kein Journal Intim. Stellenweise erscheint es als wiederholungsreiches Festhalten des Äußerlichen, nicht selten ereignisarmen Tagesverlaufs mit den Fixpunkten von Tagesbeginn und Ende. Doch schon die Wetterbeobachtungen, so alltäglich für ein Leben im küstennahen Wechselklima, gehören zum Wahrnehmungshorizont eines Auges, das unablässig die feinsten Nuancen des Spiels von Licht und Schatten registriert und immer neue impressionistische Farbtöne entdeckt. Dorothys Tagebuch ist nicht zuletzt ein Skizzenbuch für die Wunder des Alltags, für die Eigennatur von Landschaften, Tiere und Pflanzen, festgehalten mit jener subtilen Wachsamkeit, die Coleridge an ihr preist und aus dem subjektiven Empfinden des Augenblicks. Lieber Josef, auf Dorothy Wordsworth.
Unbedingt.
Cheers und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.